Ich hatte damals auch genauso viel Ahnung wie du gerade und hatte auch ein Bild im Kopf, was sehr stark von Plakaten für Brot für die Welt geprägt war. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Das war wirklich in ganz vielen Richtungen war es ein Kulturschock. Man kennt ja auch Ostafrika nur so mit Savanne oder Steppe und so. Und dann fliegst du dahin und dann ist das eine sehr westliche Metropole. Also die Hauptstadt von Kenia ist Nairobi. Und was mich total geflasht hat, war, dass damals es völlig normal war, in Nairobi mobil zu bezahlen. So, das, ja, wir lachen jetzt drüber, ne? Aber das war 2016 und ich weiß noch, wie wir zurückkamen und wie ich von der Bäckerin angefaucht wurde, als ich mit meiner Kreditkarte die 2 Brötchen bezahlen wollte.
Wie digital ist Deutschland eigentlich wirklich? Diese Frage beschäftigt Dr. Jonas Flint nicht nur, wenn er morgens beim Bäcker mit Karte zahlen möchte. Der Informatiker entwickelt mit seinem Startup DEJ Technology innovative Softwarelösungen und erhält dabei auch Unterstützung aus dem Ausland, vor allem von Experten aus Afrika. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast, der nach längerer Zeit mal wieder unterstützt wird von der Gründungswerft und von meinem Co-Host Hannes Lipka. Für Folge 104 haben wir mit Dr. Jonas Flint gesprochen. Jonas gründete 2016 in Rostock mit 2 Gleichgesinnten das Startup DEJ Technology. Das IT-Unternehmen entwickelt innovative Softwarelösungen wie zum Beispiel Copango. Copango ist eine Indoor-Positionstechnologie, die mit Hilfe von Ultraschall Analysemöglichkeiten für den E-Commerce-Bereich bietet. Außerdem entwickelte das Unternehmen eine App, die das Onboarding in der Pflegebranche erleichtert. Darüber hinaus sieht sich das Rostocker Startup quasi als erweiterte Werkbank für IT-Spezialisten. Das bedeutet, dass Startups, die dringend Entwickler benötigen, diese bei dem Rostocker Unternehmen anfordern können. Das Besondere dabei, DEJ arbeitet eng mit Software-Experten aus dem afrikanischen Kenia zusammen. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Jonas, wie er den Übergang von der Uni in die Selbstständigkeit meisterte, welche Hürden er bei der Gründung nehmen musste und wie er fast durch Zufall einen Ideenwettbewerb gewann. Seine Message? Gründen kann jeder und auch scheitern gehört irgendwie zum Prozess dazu. Jonas wünscht sich für Mecklenburg-Vorpommern mehr Formate, in denen sich Gründer mit ihren Projekten ausprobieren können. Also, jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 104 mit Jonas Flint. Dr. Jonas Flint, heute im Wellenrauschen-Podcast Meets Gründungswerft. Ja, liebe Leute, es hat ein wenig gedauert, bis der nächste Podcast in Kooperation mit der Gründungswerft hier online geht. Der Olli hat sich ein bisschen eine kleine Auszeit, aber nicht, weil er sich auf die faule Haut gelegt hat, sondern weil er auch mit der Agentur Wellenrauschen sehr viel um die Ohren hatte. Deswegen begrüße ich jetzt erstmal unseren Gast, Dr. Jonas Flint. Ich glaube, wir haben uns aufs Du geeinigt, dass das völlig okay ist. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und Jonas, bitte Jonas.
Okay, genau. Und ich begrüße natürlich auch meinen Co-Host wieder an meiner Seite. Neues Jahr, neues Glück. Das Jahr ist ja schon ein bisschen vorangeschritten. Hannes Lipka, herzlich willkommen.
Hi. Hi, Olli.
Hi.
Hi, Jonas.
Ja, wir wollen heute ein wenig natürlich über, ja, Startup kann man glaube ich nicht mehr sagen. Ihr seid schon eine Weile am Markt, über euer Technologieunternehmen DEJ Technology reden, über die Gründung, aber natürlich auch über den Übergang sozusagen von der Uni damals in ein Startup. Wie hat das damals funktioniert? Darüber wollen wir uns halt unterhalten und vielleicht auch dem einen oder anderen Mut machen zu gründen. Deswegen, Jonas, erzähl erstmal so ein bisschen DEJ, ich nehme das jetzt einfach mal als Aufhänger, DEJ, nein, du sagst, das ist alles deutsch, das sind einfach die Anfangsbuchstaben der Gründer, der Vornamen der Gründer, ne?
Genau. Ja, wir waren da sehr kreativ, also Degol, Erik, Jonas, die drei sind quasi die total operativen Gründer und brauchten einen Namen und wir durften das nicht DEJ GmbH nennen, da hat, ich glaube, das irgendein Amtsgericht hat gesagt, nee, das ist so unspezifisch.
Ah, okay.
Und dann haben wir gedacht, was machen wir? Wir machen Technologien, also heißen wir DEJ Technology GmbH. So haben wir gestartet quasi.
Da fällt mir gleich wieder unser anderer Gast ein, ne? Deeper Technology. Da ist das ja, die sind ja auch unterwegs mit KI und Co. Die hatten wir ja auch schon im Wellenrauschen-Podcast. Und da war das wahrscheinlich ähnlich. Die konnten sich auch nicht einfach nur Deep nennen. Da hätte wahrscheinlich auch das Gericht gesagt, das geht nicht. Erzähl mal, was tut ihr? Wie viel seid ihr? Es sind
ist ein Softwareunternehmen. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber vielleicht können wir es heute auch ein bisschen erklären und plastisch darstellen für mich, der dann da auch in der Hinsicht zwei linke Hände hat und nicht durchblickt. Was tut ihr?
Coole Frage. Wir sind relativ aktiv in verschiedenen Bereichen. Wir haben drei Geschäftsfelder mittlerweile. Gestartet sind wir mal mit einem oder nach außen mit einem, und zwar mit Kupango. Kupango ist ein Fantasiename aus dem Swahili, heißt Kupfampango und heißt so viel wie großartiges Angebot. Und weil wir mit unserer Lösung, um Smartphones im Gebäude zu orten, ein großartiges Angebot anbieten wollten, haben wir das quasi als Name uns ausgesucht, hatte viele Vokale, war irgendwie einfach zu merken, Domain war frei, die Marke war frei und so haben wir damit gestartet.
Genau. So habe ich euch auch kennengelernt. Also DEJ Technology sagte mir gar nichts, aber als ich dann Kupango las, das ist natürlich auch damals in den lokalen und regionalen Medien wirklich, hat das Kreise gezogen und das sagte mir dann auch wirklich was. Damit habt ihr ja auch angefangen, kann man das so sagen?
Ja, das war quasi das, womit wir gestartet sind. Was macht das? Also Kupango ist ein System, um Smartphones im Gebäude zu orten. Über eine Technologie, die einfach Lautsprecher nutzt, um Töne zu übertragen, die unser Ohr nicht hören kann, die unser Mikrofon in den Smartphones aber hören können. Und es ist so entwickelt, dass der Nutzer immer selber entscheidet, wann möchte ich jetzt geortet werden und wann nicht. Wir haben aber von Tag 1 quasi auch ein zweites Geschäftsfeld aufgebaut, und zwar das Co-Developer-Modell. Wir haben Softwareentwickler in Ostafrika, die wir quasi verschmelzen mit Softwareentwicklern hier in Rostock und anderen Teams helfen, schneller zu wachsen. Warum Ostafrika? Fast die gleiche Zeitzone, sprechen Englisch, gut ausgebildet. Und einer unserer Gründer stammt daher, und als wir 2016 das erste Mal dort waren, um Interviews zu führen, hat uns das einfach total fasziniert. Cool. Und ich schließe mal den Bogen jetzt mit, was wir noch machen. Ich habe ja gesagt, wir haben ein drittes Geschäftsfeld. Wir experimentieren nämlich sehr viel. Natürlich alles mit Software, alles digital. Wir haben für Pflegekräfte mal eine Lösung gebaut, um das Onboarding zu vereinfachen. Und das funktioniert ja irgendwann so gut, dass wir gesagt haben, vielleicht machen wir mal hier weiter und bauen da ein eigenes Geschäftsfeld aus. Und jetzt quasi gründen wir das Startup im ehemaligen Startup, den Care Compass, und bauen da gerade auch ein eigenes Team auf, nochmal eine eigene Firma, also nochmal eine neue Gründung. Und also wir experimentieren einfach ganz viel rum mit digitalen Themen. Ja.
Das ist jetzt quasi das Neue, was dazugekommen ist?
Genau.
Der Care-Sektor sozusagen?
Nee, Care Compass.
Care Compass, ja. Und das läuft auch gut an, also beziehungsweise da habt ihr auch das Versprechen, dass ihr sagt, okay, da versprecht ihr euch viel von?
Ja, sonst würden wir es nicht tun. Ne? Ja. Da muss natürlich ein Business Case hinterstehen. Wir haben jetzt drei Kliniken, die das nutzen. Davon eine sehr große, die es dieses Jahr auf 28 Stationen ausrollen will, weil halt ganz viele nur die Phase betrachten, wie finde ich die Pflegekraft am Anfang, wie wird die überhaupt auf mein Haus aufmerksam. Aber kaum einer betrachtet diese kritische Phase am Anfang, wenn ich neu bin. Ne? Ich traue mich nicht, jemanden zu fragen, mache ich das richtig und so weiter. Und da haben wir eine Lösung gebaut, um Pflegekräfte auf Stationen zu begleiten, wenn sie neu sind.
Okay. Wie begleitet ihr die? Also es ist ja dann eine Software auf dem Handy oder auf dem Smartphone, wo die dann bestimmte wahrscheinlich Punkte, die auch immer wieder kommen, die immer wieder im Onboarding vorkommen und gleich sind, einfach dann auch abfragen können. Wer ist mein Ansprechpartner? Wo muss ich hin? Oder irgendwie so, ne?
Ja, ganz genau.
Ich habe mir darüber nämlich schon mal Gedanken gemacht in Sachen Podcast, inwieweit denn ein Podcast das Onboarding begleiten kann. Hört sich vielleicht jetzt erstmal ein bisschen dröger an. Aber da auch das sind ja wiederkehrende Prozesse, dass sich der, natürlich spricht man erstmal mit einem echten Menschen, wenn man am ersten Tag da ist, aber vielleicht im zweiten oder dritten Step könnte man für bestimmte Dinge auch Audio nutzen, um den Onboarding-Prozess zu begleiten.
Auch eine sehr coole Idee. Also noch sind wir nicht bei Audio, wir sind bei Bildern. Mhm. Der Care-Kompass funktioniert eigentlich so, dass die Pflegekräfte, die schon auf der Station sind, die dokumentieren die Arbeitsabläufe mit so Fotostories, wie man das aus einem WhatsApp-Status kennt. Ne?
Ja.
Und neue Pflegekräfte können dann quasi auf diese Stories zugreifen und können da so durchswipen. Cool. Also was mache ich beim schwierigen Atemweg? Was ist der Ablauf? Wo finde ich den Notfallkoffer? Was müssen für Sachen drin sein? Und wo ist der überhaupt? Und das alles bietet der. Und also wir bringen nicht die Inhalte, wir bringen quasi nur die Hülle, weil die Pflegekräfte wissen selber, wie ihre Abläufe sind. Und können
die Architektur
selber
quasi herstellt ihr. Genau. Und füllen tun das die Fachleute sozusagen.
Wir helfen ihnen natürlich am Anfang, aber nachher machen die das einfach selber.
Cool. Dann lass uns nochmal über den zweiten Geschäftszweig Richtung Ostafrika draufschauen, weil du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass das auch aktuell euer erfolgreichstes Modell ist, wenn man so will. Wie fing denn das an? Und wenn du erzählst, ihr wart da das erste Mal in Afrika, das würde mich schon noch mal interessieren. Wie war denn das so?
Oh, das ist ganz cool. Ich denke da auch immer noch sehr gerne zurück. Obwohl es Höhen und Tiefen hatte, der erste Trip. Erstmal war das, das war der erste weite Flug für einen meiner Mitgründer. Und warum haben wir das damals gemacht? Unser Mitgründer, der Degol, hat gesagt, pass auf, ich weiß, es ist schwierig, hier in Deutschland gute Entwickler zu bekommen. Und ich habe da ein paar in meinem Netzwerk, damals glaube ich noch über die Gemeinde, in der er aktiv war, in Nairobi. Und lasst uns doch mal runterfliegen, ich zeige euch das mal. Ich mache euch ein paar Interviews, organisiere ich euch und ihr sprecht mit denen und dann guckt ihr mal, ob ihr das Gefühl habt, wir können mit denen arbeiten oder nicht. Oder
also wir sprechen jetzt über Ghana, ja? Oder?
Nee, Kenia. Das war Kenia. Kenia, sorry.
Oh Mann.
Ist ja Ostafrika.
Also ja, voll reingehauen. Okay, also wir sprechen über Kenia.
Genau. Ja, sorry. Ich hatte damals auch genauso viel Ahnung wie du gerade und hatte auch ein Bild im Kopf, was sehr stark von Plakaten für Brot für die Welt geprägt war. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Das war wirklich in ganz vielen Richtungen war es ein Kulturschock. Man kennt ja auch Ostafrika nur so mit Savanne oder Steppe und so. Und dann fliegst du dahin und dann ist das eine sehr westliche Metropole. Also die Hauptstadt von Kenia ist Nairobi. Und was mich total geflasht hat, war, dass damals es völlig normal war, in Nairobi mobil zu bezahlen. So. Das, ja, wir lachen jetzt drüber, ne? Aber das war 2016 und ich weiß noch, wie wir zurückkamen und wie ich von der Bäckerin angefaucht wurde, als ich mit meiner Kreditkarte die zwei Brötchen bezahlen wollte.
Das jetzt ab 10 Euro. haben Sie nie kleine?
Ja. Mhm. Genau. Und das war damals schon normal. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so ist, aber für die war das damals schon 10 Jahre normal, mobil zu bezahlen. Auch mobil, sorry, mobil den Einkauf zu bestellen. Oder mobil Gehälter zu bezahlen. Und es gab damals schon, ich höre auch gleich auf, ein Plastiktütenverbot, wo ich mir dachte, hä, warum? Und dann komme ich zurück nach Deutschland und dann startete bei uns erst die Debatte und ich glaube, das kam erst Ende 2018 oder Anfang 2019, dass die Regierung gesagt hat, Plastiktüten sind nicht gut, wir verbieten die.
Finde ich mega spannend, was du erzählst. Ich muss immer das Beispiel, das hole ich jetzt einmal raus und dann machen wir es gleich wieder in die Kiste. Digitalisierungswüste Deutschland. Klar, es läuft jetzt auch viel gut. Man darf nicht alles schlecht reden, aber ich muss dann, sorry Leute, immer an MV denken. Wenn wir auf der Autobahn durch MV fahren und es ist immer noch so, A20 kurz vor Lübeck, also noch auf der alten Seite sozusagen, es ist kein Netz da. Handy, wie auch immer. Ich habe wieder kein Netz, egal bei welchem Anbieter. Ja, mal klappt's, mal nicht. Und dann fährst du oder fliegst du nach Kenia und dann kommst du am Flughafen an und fährst da und hast überall wahrscheinlich volles 4 oder 5G, wie auch immer.
Ja.
Also damals jetzt noch nicht, aber...
Doch, doch. Ja. Also kein 5G, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe auch eine schöne Geschichte dazu. Aber auch das hat uns damals sehr beeindruckt. Da waren wir, glaube ich, im Nationalpark im Norden von Kenias und konnten, Erik und ich konnten mit unseren Frauen telefonieren und live den Kicker verfolgen. Irgendwo in so einem Nationalpark, ne? Und dann sind wir halt zurückgeflogen und Tatsache, auf der A20 hast du dann so Lücken gehabt. Aber es hat sich gebessert, das muss man auch mal sagen. Ich weiß, dass wir damals noch mit dem Christian Pegel drüber gesprochen haben und davon berichtet haben. Und das war seine erste Antwort, ja, das verstehe ich, aber dafür bin ich nicht zuständig. Das ist das Wirtschaftsministerium. Aber ich glaube, er hat sich damals trotzdem darum bemüht und mittlerweile ist das besser geworden. Also zumindest die A19 kann man mit vollem Empfang, oder ich zumindest mit vollem
Empfang. Es geht vorwärts, so einigermaßen. Was war denn der Grund? Klar, euer Mitgründer hat euch den Wink gegeben. Ich wollte nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Fachkräftemangel, vor allen Dingen natürlich Software-Engineer, Entwickler, UX-Designer, alles, was man so braucht dann auch. Der Markt ist überschaubar, könnte ich mir vorstellen, in Deutschland oder eben auch nicht so dicht gedrängt, sodass ihr euch dann auch entschieden habt, vor Ort zu gehen. Nun kommt wieder der westliche Mensch, der Weiße, ja, kommt da runter, also jetzt nicht ihr, ich rede jetzt so, ne, und so, können die uns da unten irgendwie überhaupt helfen? Ja, schaffen die das da in Afrika? Sind die überhaupt schon so weit? Und dann kommt möglicherweise die Erkenntnis, ja, die sind weiter teilweise als wir?
In manchen Sachen schon, ne? Also du hast ja vorhin auch das schon mal gesagt, ist ja nicht alles schlecht bei uns. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Uns geht es eigentlich sehr gut. Wir haben eigentlich ein total tolles Land. Wir sind auch bei manchen Sachen viel weiter, als wir uns das manchmal so selber vorstellen. Aber, also man darf auch nicht vergessen, dass in Kenia auch manche Sachen, die werden einfach schneller entwickelt. Die sind viel, 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 viel schneller auch in der Umsetzung machen. Und ich glaube, das war ein total cooler Moment, das so zu verbinden. Und natürlich war auch unser erster Gedanke, können die das überhaupt, was wir so machen wollen. Und das ist wie überall auf der Welt. Es gibt einfach Leute, die sind gut in ihrem Gebiet und die sind weniger gut. Und du musst rausfinden, wer passt zu mir. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern so und das ist auch in Kenia so. Und wir haben dann einfach quasi erstmal über das persönliche Netzwerk von unserem Mitgründer die ein, zwei Kandidaten rausgesucht, wo wir das Gefühl hatten, die sind cool und die waren richtig, richtig gut. Die haben einen sehr, sehr, sehr positiven Einfluss gehabt. Und zumindest einer von ihnen ist auch noch immer bei uns. Also quasi unser Remote Developer Number 2 ist noch immer bei uns, der Ian. Und wir sind so happy, dass wir den haben.
Ja, ich kenne das auch aus anderen Unternehmen. Da wurde dann mehr so Richtung natürlich Osteuropa geschaut, obwohl selbst da der Markt wahrscheinlich schon abgegrast ist. Also aber auch jetzt Stichwort also die drei Tigerstaaten Lettland, Estland, Litauen, dass da eben auch viele Softwareentwickler sitzen, die remote hier arbeiten. War das auch wichtig für euer Wachstum oder dass ihr überhaupt wachsen konntet?
Das war elementar wichtig, ne? Weil es da unten auch viel schneller möglich ist, auf Talente zuzugreifen und die auch viel flexibler sind. Das muss man auch sagen. Wie gesagt, ich will das gar nicht so schlecht reden in Deutschland. Es ist eine andere Kultur und unsere größte Aufgabe war auch, diese beiden Kulturen miteinander zu verschmelzen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, die eine ist richtig, die andere ist falsch, sondern du musst einen Weg finden, dass beide ineinander greifen wie zwei Zahnräder. Das hat auch viel, das hat auch viel Nerven gekostet am Anfang. Wir haben auch viel Anfängerfehler gemacht und brauchten auch locker 2 Jahre, um so diesen Modus überhaupt aufzubauen, wie wir gemeinsam irgendwie ein Team aufbauen können.
Wolltest du was sagen?
Ja, gerne. Weil ja, ich habe einen bitte. Beitrag im Handelsblatt gelesen, das fand ich total spannend. Genau. Da ging es darum, dass Deutschland ist ja ein super beliebter Ort für ausländische Studierende und das ist immer noch gleich, dass aber danach, wenn der Abschluss quasi gefolgt ist, dass dann meistens die Menschen oder immer mehr Menschen auch wieder abwandern, dass das so ein Abwärtstrend ist. Was glaubst du, was kann man da so tun oder wie kann man da gegenwirken? Ich weiß, eine sehr spontane Frage, aber die ist mir so in der Diskussion gerade, ist mir dieser Beitrag wieder in den Sinn gekommen und da dachte ich, das passt eigentlich ganz gut.
Okay, ich bin jetzt kein Experte für Ein- oder Auswanderung, ne?
Und nein.
Auch nicht fürs Hochschulsystem. Ich glaube, die Frage muss man sich stellen, ist das ein Problem? Mhm. Weil die studieren hier, werden hier ausgebildet, wir haben ja auch ein sehr hohes Bildungsniveau. Mhm. Wir haben vergleichsweise in der Welt ein niedriges Lohnniveau. Das darf man, also wenn man das 1:1 vergleicht, wenn man aber vergleicht, dass wir ein sehr gutes Sozialniveau haben oder Sozialsysteme, ist eigentlich Deutschland, ich finde Deutschland total klasse, wir haben so, so coole Systeme. Ja, im Durchschnitt ist der Lohn hier niedriger, du hast aber ganz, ganz viele andere Vorteile. Und da muss man sich überlegen, ist es schlimm, wenn jemand, der hier studiert hat, wieder weggeht? Der baut ja hier ein Netzwerk auf und er redet vielleicht auch davon, was cool läuft in Deutschland. Und vielleicht kann man mit diesem Netzwerk auch wieder international was machen. Also ich glaube, es ist nicht das Allerwichtigste, dass alle Leute in Deutschland bleiben, sondern dass wir einfach eine Kultur aufbauen, wo man sich gegenseitig fördert. Und deswegen würde ich die Zielstellung anders setzen. Es ist nicht wichtig, dass jeder hier bleibt, aber dass jeder hier mit einem guten Gefühl und einer guten Ausbildung rausgeht.
Und dass man quasi in Kontakt bleibt und dann quasi sich eher auf das große Netzwerk, auf das digitalisierte Netzwerk fokussiert, anstelle jetzt einfach nur auf die eine Person und die muss hier bleiben.
Genau.
Okay, cool.
Das ist im Unternehmen auch wichtig. Ne? Wenn mal ein Mitarbeiter geht, ist das ja per se nicht etwas Schlechtes. Mhm. Weil der sollte mit einem Gefühl gehen, dass er, wenn er in einer anderen Company ist, dann an uns denkt und weiß, hey, mit denen hat es sich gelohnt, zusammenarbeiten. Lasst uns doch mal gucken, ob man ein neues Projekt machen kann oder so. Dass man das eher als Chance sieht, wenn jemand das Offboarding quasi benötigt.
Mhm. Aber es ist cool, mal so eine andere Perspektive zu sehen und nicht immer nur dieses Gemecker, jetzt rennen die Fachkräfte weg und wir haben nicht genug, also was total berechtigt ist, ne? Also diese ist ja auch statistisch oder dann mit Zahlen belegbar, aber dann das einfach mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, ja, aber die nehmen ja auch viel Positives aus Deutschland mit, tragen es in die Welt und vielleicht kommt der ein oder andere dann auf den Trichter auch dann wieder entweder zurückzukommen oder dann hierher zu kommen, also cool.
Ja. Also sorry, ich glaube aber einfach, dass die Firma von Jonas das einfach sehr gut zeigt, dass man halt auch remote einfach auch eine Identität schaffen kann, die irgendwie alle vereinigt und oder ein gemeinsames Ziel schaffen kann, woran alle arbeiten und dass es gar nicht um diese physische Präsenz geht. Und ich glaube, meistens habe ich das Gefühl, die Menschen, die darüber sich beschweren, die quasi sagen, uns laufen die Fachkräfte weg, das sind eher ältere Menschen, die dieses physische Vorortarbeiten halt nicht anders kennen, da ganz anders sozialisiert sind und das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Man sieht ja bloß an dem Beispiel von Jonas, dass es halt auch ganz anders funktionieren kann. Und deswegen finde ich das ein sehr cooler Ansatz.
Ich muss einmal einen Disclaimer machen. Wir haben einen unfairen Vorteil. Wir haben Geschäftsfelder, die alle digital funktionieren. Es gibt natürlich ganz viele Firmen, die das nicht so einfach machen können.
Im Pflegebereich zum Beispiel
gibt es nicht. Genau, oder definitiv. Produktion, wenn du irgendwo was produzieren willst.
Das ist schwierig. White- und Blue-Color-Arbeiter und das ist einfach, das kriegt man nicht wegdiskutiert.
Genau.
Völlig.
In dem Beitrag ging es auch häufig halt aber auch um Ingenieure oder um technische Studiengänge. Mhm. Und da ist es halt anders. Da kann man es dann so gut anwenden, wie du gesagt hast. Aber klar, in vielen Bereichen, wo du physisch die Leute vor Ort brauchst, da ist das absolut berechtigt. Da muss man eine Lösung finden.
Ja. Apropos Lösung. Sehr gut. Erklär nochmal also Kupango hast du erklärt, das letzte dann auch, das habe ich verstanden, aber jetzt sozusagen aktuelles Hauptgeschäftsfeld, was sind das für Softwareanwendungen und ganz wichtig mir immer, wo kann man die einsetzen, weil ich das meistens auch immer nicht gleich kapiere.
Coole Frage, also wer ist unser Kunde quasi, ne? Was machen die mit uns? Im Prinzip bieten wir eine sehr flexible, skalierbare, erweiterte Werkbank. Das heißt, du bist ein Startup zum Beispiel und du musst jetzt schnell wachsen, du hast mit einmal deutlich mehr Kunden als erwartet, das ist super schön, aber wie frühstückst du die ab und wie schnell kannst du jetzt ein Softwareentwicklerteam auf die Beine stellen? Und das sind Momente, wo wir quasi unterstützen können, wo wir auch relativ flexibel das Team mitskalieren können. In beide Richtungen. Ne? Manchmal geht es ja auch, manchmal musst du auch auf die Bremse treten. Das hatten wir während Covid auch, dass einer unserer Kunden gesagt hat, so, ich kann jetzt gerade nicht, wir müssen die Teamstruktur ändern. Tut natürlich super weh, aber uns ist wichtig, ein flexibler Partner zu sein und dann auch in solchen Fällen flexibel zu sein.
Und inwieweit, das kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen erklären, nehmt ihr so eine Art nur Vermittlerrolle ein und dann gehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kenia dann dort in dieses Unternehmen oder sind die bei euch irgendwie mit implementiert und helfen dann dem Unternehmen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir sind keine Vermittler, das ist mir ganz wichtig.
Ja.
Und alle Entwickler sind auch quasi bei uns gebunden, da ist keine Agency zwischen oder so.
Ganz wir wichtig, ihr seid keine Personalvermittlungsagentur oder so Kram.
Ja, auf keinen Fall.
Ja.
Und wir kümmern uns auch darum, dass das Produkt und die Vision, die dahinter, dass die umgesetzt wird. Das ist uns ganz wichtig. Also bei uns bucht man quasi monatlich Entwicklerkapazitäten und wir bauen quasi so ein hybrides Team auf. Es gibt auch einen Kunden, der hat ein komplettes Remote-Team. Der sagt, ich brauche irgendwie gar keinen dazwischen. Ich möchte gerne mit den Leuten direkt zusammenarbeiten. Das ist für uns natürlich ein Traum. Funktioniert.
Und wer sind so eure Kunden in Norddeutschland? Ist das quer durch den Gemüsegarten? Oder, also, ich will ein bisschen darauf hinaus, wo wird denn gesucht? Wo ist denn die Bereiche, wo wirklich händeringend auch Entwickler gesucht werden?
Das sind vor allem die Startups, ne? Die sind ein paar Jahre alt, sind das Geschäftsmodell gefunden haben, das funktioniert, da kommt Umsatz rein und dann ist Wachstum notwendig. Und dann ist es einfach schwierig, schnell Entwickler anzubauen.
Darfst du ein Beispiel vielleicht von einem Startup nennen, was man vielleicht auch kennt oder auch nicht kennt, dass man das mal so ein bisschen darstellt?
Ja, zum Beispiel die Hepsa zum Beispiel, die machen so Online-Versicherung.
Ja.
Und mit denen arbeiten viel zusammen und die unterstützen wir quasi auf ihrem Kurs weiter zu wachsen.
Mega. Ja, Hepsa kennt man, ne?
Ja.
Müssen wir auch mal einladen, ne?
Oder sehr gerne.
Schon? Nee, ne?
Ich nicht.
Ich auch nicht.
Müssen wir mal. Haben wir eine Mission, Olli.
Hannes, willst du vielleicht jetzt so ein bisschen Richtung Studium?
Sehr gerne, sehr gerne. Weil was ich total spannend finde, das habe ich aus Gesprächen erfahren mit dir von vor 2, 3, 4 Monaten, dass ja das Thema Gründen und Selbstständigkeit ja nie so wirklich ein Thema für dich war, dass du an der Uni gearbeitet hast, deinen Doktor gemacht hast und dann wahrscheinlich auch in dem Bereich der Informatik bleiben wolltest und dann da ja so ein bisschen reingerutscht bist. Und da würde mich einfach dieser Weg interessieren, wie bist du denn da reingerutscht?
Oh, cool, dass du das fragst. Ist eigentlich durch einen Zufall entstanden. Also ich komme ja aus einer Familie, eher so aus Sozialpädagogen, ne? Meine Eltern Sozialpädagogen, mein Opa war Diakon in der Kirche und da war Gründen oder Unternehmer sein nie ein Thema. Also es gibt Unternehmen und ich wusste, es gibt Geschäftsführer, aber ich habe mir nie mal Gedanken darüber gemacht, wie ist denn so ein Unternehmen strukturiert, ne? Was sind Gesellschafter, wem gehören die Anteile und so. Und dann ist die Ursprungsgeschichte, ich glaube, das erste Mal, dass ich die öffentlich erzähle, ist, ich habe in einem Forschungsprojekt gearbeitet und brauchte Geld für Studenten. Da bin ich zu meinem Doktorvater hin und habe gesagt, ich brauche Geld für Studenten. Und er hat gesagt, ja, aber ich habe kein Geld, aber gucken wir mal, da ist so ein Wettbewerb, da kann man 1.000 Euro gewinnen. Könnte man ja einen Studenten für ein paar Monate beschäftigen. Und das war der Ideenwettbewerb und dann damals hat der Mitgründer, mein Mitgründer Degol, hat seine Masterarbeit bei uns am Lehrstuhl geschrieben und da habe ich ihm gesagt, du, kann ich die Idee nehmen und kann da was für einreichen? Er meinte, ja, mach doch. Und da habe ich das gemacht und dann haben wir versehentlich auch noch einen Preis bekommen. Und,
sehr ärgerlich.
Genau, das Witzige ist, der Preis, das war auch sehr, sehr smart, waren natürlich nicht 1.000 Euro in bar, sondern 1.000 Euro in Sachleistung von unserem jetzigen Steuerberater damals. Und das hat er schon sehr clever gemacht. Also lieber Nico, wenn du das hörst, sehr smart. Und dann hatte ich...
Gut verkauft.
Ja, dann hatte ich zwar 1.000 Euro, aber ich konnte damit nichts machen. Mhm. Aber ich bin dann so in diese Gründerszene reingerutscht. Und das hat mich so angefixt, hat so viel Spaß gemacht. Es war was Neues, es war auch super shiny. Dann habe ich einfach mich dort ein bisschen treiben lassen, das muss man auch ganz klar sagen, obwohl ich ja eigentlich mein Promotionsthema hatte und dieses Wissenschaftsprojekt. Und so ist das Ganze entstanden, also eher durch einen Zufall.
Und wie ist es dann in der Gründung gemündet?
Oh, das war ein relativ langer Prozess, ne? Also vor allem das damals noch ZFE, oder das heißt ja immer noch ZFE, hat uns da sehr stark begleitet und hat uns natürlich unglaublich gepusht, einen Exist-Antrag zu schreiben. Mhm. Und das war eigentlich überhaupt nicht auf meiner persönlichen Agenda, irgendwie jetzt zu gründen. Aber ich kannte Antrag schreiben und dachte, ja, kann man ja mal ausprobieren. Und dann haben die eher aufs Gaspedal gedrückt. Das war auch wichtig. Das war sehr, sehr wichtig, dass man, die haben das charmant gemacht. Die haben uns nicht gezwungen oder so, aber haben uns regelmäßig quasi mitgeführt, diesen Antrag weiterzuentwickeln. Und dann, wurde der, glaube ich, nach 2-3 Monaten wurde angenommen. Mit noch ein bisschen Kritik, mussten wir ein bisschen nacharbeiten und dann hatten wir mit einmal Exist. Und dann begann so diese Transformation von Wissenschaftler hin zu eventuell Gründer sein.
Exist ist nochmal kurz erklärt. Wir hatten es schon mal ein paar Mal im Wellenrauschen-Podcast, dieses Gründerstipendium. Und ZFE ist, glaube ich, das Zentrum für Entrepreneurship, genau, das es auch immer noch gibt.
Genau. Also Grüße gehen heraus. Ja. Ein sehr, sehr toller Partner in MV. Da würde mich mal interessieren, so gedanklich, wann hast du dich dann irgendwann vom Angestelltensein oder vom Doktorsein, sag ich jetzt mal ganz doof, verabschiedet? Mhm. Oder war das so ein fließender Übergang? Also irgendwann stellt man sich ja schon die Frage, ziehe ich das jetzt durch oder gehe ich an den Lehrstuhl zurück, werde vielleicht sogar Professor, was auch immer. Wie war das bei dir?
Also Professor wollte ich nicht werden, weil ich wusste, ich werde keinen Sommer schaffen in der Doktorarbeit. Das war mir schon klar. Ja. Es gab auch zu viele Sachen an der Uni-Arbeit, die ich nicht wollte. Das war ein Prozess von ein paar Monaten. Und ich hatte ja auch quasi mein Baby aus dem Forschungsprojekt, woraus übrigens auch ein Exist-Projekt entstanden ist. Und ich habe erstmal geguckt, wem kann ich das übergeben? Und das war halt das jetzige Gründerteam von Tweetback. Und das war so das erste Schwierige, dieses Baby abzugeben und sich darauf einzustellen, da kommt jetzt was Neues. Und ich glaube, das waren rückwirkend, waren das nur ein paar Monate, dass ich den Übergang geschafft habe. Ist nicht in Tagen passiert, aber es waren ein paar Monate. Und dann muss man auch sagen, ist dieser Weg, der uns geebnet wurde, ne? Also dass wir ein Gründerstipendium hatten, mit dem wir uns quasi nur darauf konzentrieren konnten, wie wir dieses Ding gründen. Das ist ja ein super weicher Weg. Also wo in der Welt hat man solche Programme? Das ist natürlich auch clever gebaut, um Wissenschaftler auch zum Gründen zu bringen und dann irgendwann Arbeitsplätze zu schaffen, ne? Und dann fließen mehr Steuern und so weiter. Aber das im Nachhinein sage ich, boah, wie krass dankbar müssen wir eigentlich sein, dass wir so einen weichen Weg haben. Der hat auch ein paar Nachteile. Manchmal ist ein harter Weg auch besser. Aber auf jeden Fall hat es was gut für mich aus diesem sicheren Sessel Informatik, Wissenschaftler hinzu, ich beschäftige mich mit der Gründung und beschäftige mich auch damit, was hat man alles für Wachstumschancen, wenn man selbstständig ist. Ne?
War das denn nachher auch das Argument für dich zu sagen, lieber Selbstständigkeit?
Nee, es war eher das, ich kann meinen eigenen Scheiß machen. Das war ganz, ganz, ganz wichtig, für mich ist auch heute noch, ich kann mich selber verwirklichen.
Ja.
Das ist mir am allerwichtigsten. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber das ist so das, was mich vorantreibt.
Darf ich fragen, was heißt für dich selbst verwirklichen?
Ja, ich kann Sachen selber gestalten. Ne? Ich kann Sachen bauen. Ich muss das erstmal nur vielleicht bei mir und meinen Mitarbeitern und Mitgründern rechtfertigen. Aber ich muss das sonst keinem anderen rechtfertigen. Ich muss keinen Report schreiben. Also wir schreiben schon Reports, aber wir machen das von uns heraus. Es kann keiner von außen sagen, so, jetzt ist Schluss. Also natürlich schon, ne? Wir haben natürlich unsere Kunden, die das können. Das ist für mich irgendwie ganz wichtig. So ein Freiheitsgefühl auch.
Jetzt bist du ja ein Paradebeispiel, wie man quasi aus der Wissenschaft in die Wirtschaft kommt, beziehungsweise gründet. Wie könnte man das denn noch stärker fördern? Weil ich habe so das Gefühl, wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie aus einer Masterarbeit, aus einer Doktorarbeit entstehen da irgendwie, kann man da Exit-Anträge erstellen und kann daraus eine geschäftliche Idee machen. Das ist ja in MV ein sehr, sehr cooles Modell und ich finde das toll, wenn dann diese Idee irgendwie auch verwirklicht werden kann und dadurch ja Arbeitsplätze geschafft werden und MV auch als Arbeitgeber, als Wirtschaftsstandort attraktiver wird. Das ist ja das, was wir am Ende wollen. Wie kann man das vielleicht noch verstärken, dass vielleicht sich auch mehr Studenten oder mehr wissenschaftliche Mitarbeiter mit diesem Thema beschäftigen beziehungsweise dann auch sich vielleicht mal trauen und zu sagen, hey, ich probiere es mal mit dem Gründen oder ich gucke mir das wenigstens mal an.
Coole Frage. Eine ähnliche Frage haben wir uns auch schon sehr häufig gestellt mit Informatik. Ne? Also wie kriegen wir mehr Leute von Informatik begeistert?
Ja.
Ich beziehe das mal aufs Gründen. Ich glaube, erstmal ist überhaupt wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Karriereweg ist. Mhm. Dass man auch scheitern darf, das ist auch ganz wichtig. Und dass man das einfach mal ausprobieren muss. Was ist der Worst Case, wenn du scheiterst beim Gründen? Du verlierst ein paar Jahre, aber in dem kriegst du unglaublich viel Erfahrung, unglaublich viel Netzwerk. Und das erdet auch einen auch, ne? Die ganzen Höhen und Tiefen. Was müsste man tun, ich gucke mal jetzt mehr auf Wissenschaftler, weil das war ja mein Weg. Mhm. Als Wissenschaftler hat mir jetzt im Nachgang gefehlt, überhaupt zu verstehen, dass ich mit meinem Forschungsziel oder meinem Forschungsthema auch überhaupt Geld verdienen kann. Mhm. Und wie ist dieser Prozess? Es ist natürlich immer ein langwieriger Prozess, in dem man sehr, sehr, sehr viel Energie reinstecken muss. Aber man kann auch sehr stark belohnt werden. Und ich glaube, dieses Belohnungssystem oder diese Chance, sehr stark belohnt zu werden, die ist noch zu wenig bekannt. Oder jedenfalls war es bei mir, es war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Kann auch natürlich an meiner Sozialisierung, meinem Hintergrund hängen. Und jetzt würde ich jedem ran, gründen kann jeder. Du musst nur überlegen, habe ich da Bock drauf? Und habe ich auch Bock drauf, ein paar Jahre ganz, ganz viel meiner Zeit zu opfern oder fast die komplette Zeit zu opfern? Und ich glaube, da macht ihr auch was total Cooles mit der Gründungswelt aufklären, darauf hinweisen, dass es die Karriereweg gibt. Und natürlich muss es auch okay sein zu sagen, ich möchte das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist auch völlig okay.
Und was würdest du dir im Zusammenhang mit Wirtschaft und Wissenschaft in MV vielleicht auch wünschen? Nehmen wir mal an, da kommt so eine Zauberfee und sagt, Jonas, du hast einen Wunsch frei. Was würdest du da, welchen Wunsch würdest du wählen?
Dass wir alle unkomplizierte Formate bauen, um Projekte miteinander auszuprobieren. Wo es vielleicht auch nicht immer sofort um Geld geht und nicht immer sofort um, da kann jetzt Profit gemacht werden, wo man im kleinen Rahmen sich einfach ein bisschen ausprobiert. Also mal als ein Beispiel, bei mir im Studium gab es, ich glaube, 2 oder 3 Module, wo wir ein Stück Software bauen sollten. Einfach um das zu lernen, als Team gemeinsam auch Verantwortung zu haben. Und eigentlich ist das eine total geile Möglichkeit, um mit anderen Disziplinen in Kontakt zu kommen. Das heißt, du nimmst dir einen Stakeholder, du nimmst irgendeinen Ideengeber aus der Medizin oder 2, 3 und sagst, dieses Semester kriegt ihr 2, 3 Probleme von Medizinern und ihr habt die Aufgabe, dafür Lösungen zu bauen. Und vielleicht bleibt ja sogar eine Lösung übrig für den Mediziner, dass er sagt, oh cool, das setze ich jetzt mal ein. Wenn nicht, ist auch okay, ist ein Studentenprojekt. Ne? Aber so könnten beide Seiten miteinander sich ausprobieren. Es haben alle, du hast so eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Und das muss ja nicht Medizin sein, es gibt da ganz viele Bereiche. Man könnte das mit Agrarökonomen machen zum Beispiel, die ja gerade sehr stark im Fokus stehen. Ne? Probiert doch mal aus, gibt es Lösungen, die man ausprobieren kann, sodass man einfach mehr, ich sag mal, sehr einfache Anknüpfungspunkte baut zwischen unterschiedlichen Disziplinen. Und da kann man natürlich auch ansetzen, guck mal, jetzt hast du was gebaut, du hast ein Problem gelöst. Das an sich ist erstmal schon total cool. Vielleicht lässt sich damit auch Geld verdienen. Vielleicht kannst du dann auch noch einen Schritt weitergehen. Wenn nicht, ist auch okay. Aber du hast schon mal ganz, ganz sanft etwas ausprobiert und kannst dann gucken, wie mache ich weiter.
Stimmt, du hattest mir mal dieses Beispiel vom MIT. Von dem hattest du mir mal erzählt.
Genau.
Wie war das nochmal ganz genau? Das hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm.
Ich weiß nicht, ob es jetzt genau das MIT war, aber es gibt da so Programme, dass wenn du...
also auf jeden Fall in Amerika.
Genau, in den USA. Einige Hochschulen haben das bei sich im Programm, dass wenn du deinen Bachelor abschließen willst, in zum Beispiel Wirtschaftsingenieurwesen, dann musst du ein eigenes Produkt und einen Businessplan schreiben. Und wenn der nicht gut genug ist, dann bestehst du dein Studium nicht. Aber du als Student beschäftigst dich ganz früh damit, wie könnte ich damit mal Geld verdienen? Das ist bei den US-Amerikanern auch total krass zu sehen, die können halt Sales, ne? Die können wirklich geil verkaufen. Das ist etwas, was bei uns in MV auch total unterrepräsentiert ist, ne? Was ich auch erst lernen musste, dass Sales ist etwas Gutes. Ich löse ein Problem und wir haben nun mal irgendwie die Kapitalismus, wie er gerade ist, und dafür werde ich angemessen bezahlt. Das ist und dieses Selbstverständnis, ne? Also Sales ist eigentlich etwas Gutes, wenn ich ein Problem ordentlich löse und dafür kriege ich Geld. Das war bei mir auch überhaupt nicht, existierte nicht. Ne? Ich dachte, Vertrieb ist etwas ganz Schlimmes und ich ziehe die Anführungszeichen nicht hier, ich ziehe jemand Geld aus der Tasche. Nee, ich löse ein Problem und wenn derjenige happy ist, dem ich das gelöst habe, dann bezahlt er mich natürlich dafür.
Eine Win-Win-Win-Situation.
Genau. Ne?
Ja. Aber diese Mentalität eben zu entwickeln, ich kann dir gerade total nachfühlen, weil das, ich sag's mal umgekehrt, den Amis oder den Amerikanern wird das halt dann in die Muttermilch gelegt sozusagen oder liegt im Blut. Und bei uns ist es, wenn man jetzt nicht gerade, ne, es ist... nicht jeder ist dafür geboren, will ich damit sagen. Und nicht jeder Unternehmer ist dafür geboren. Aber es ist ja mal verdammt wichtig, weil am Ende des Tages willst du, wollt ihr ja damit auch Geld verdienen.
Genau. Ja. Wir Deutschen sind so, was wir in der Muttermilch bekommen, ist Korrektheit. Ne? Ordentlich einparken, korrekt sein.
Tür oder eine
Ampel, genau, Tür. Was auch gut ist, ich will das ja gar nicht schlecht reden, aber ich glaube, wir könnten noch mehr gebrauchen, so flexibel sein und auch darauf zu achten, wie kann ich mehr damit machen. Das muss auch nicht immer Geld und Profit sein, aber dass wir auch ein bisschen gucken, wie kriegen wir uns weiterentwickelt, ich sag mal so.
Ja, oder halt dieses Thema Korrektheit und Verkauf quasi in eine Korrelation zu bringen.
Ja.
Das ist ja, also klar gibt es auch Verkäufer, die auf sich gucken, aber das ist nicht wirklich nachhaltig. Würdet ihr jetzt nur auf euch gucken, nicht auf eure Kunden? Ja. Wer würde euch weiterempfehlen? Ja. Ne, irgendwann hindert das halt am Wachstum. Und da merkt man halt in Amerika irgendwie eine andere Mentalität.
Ich hatte das neulich auch in irgendeinem anderen Podcast. Ne? Also es gibt ja auch diesen Podcast der Zukunftsjäger und einige anderen. Und der hat das dann nochmal so schön erklärt. Dieses Thema, wer das auf der Welt am besten hinbekommt. Und es ging ja um diese Mischung zwischen Innovation, also auch das Wissenschaftliche, was die Deutschen sehr stark haben. Und dann wieder dieses Extrembeispiel China, wo wir ja auch gerade merken, na, scheint ja doch nicht so mehr zu laufen, wie alle mal gedacht haben, die werden uns alle überrollen. Die Amerikaner auf der anderen Seite, und da hat er so gesagt, die Besten, die diese Mischung hinbekommen, sind die Südkoreaner. Mhm. Weil die einerseits diesen Kapitalismus haben, aber auf der anderen Seite vielleicht auch diesen Willen, schnell Dinge an den Markt zu bringen, zu entwickeln. Das sehen wir ja auch an den supergeilen Produkten, die wir von denen bekommen. Das ist dann oft immer diese Mentalitätsfrage. Und dann fiel dieses berühmte Wort German Angst, ne? Die Angst vorm Scheitern, die Angst vorm Gründen. Ach, was könnte denn passieren, wenn ich jetzt gründe und dann scheitere ich und dann bin ich irgendwie geächtet in der Gesellschaft oder insolvent, schlimme Wort, insolvent, ne? Das ist auch so ein ganz so ein Kernthema, so ein deutsches Problem, ne?
Ja. Ich mache etwas falsch, das ist ganz schlimm. Also spannend wäre ja, was hast du daraus gelernt aus dem Falschmachen? Da, auch da muss man wieder ein Disclaimer reinschieben. Ne? Wenn ich ein Patient bin in der Klinik, ich hätte auch gern, dass ich so behandelt werde, dass dann möglichst, naja, möglichst falsch läuft. Ne? Aber dass wir vielleicht mehr uns auch damit darauf einlassen, dass manche Sachen einfach mal auch nicht perfekt sind oder nicht bis zum letzten Perzentil korrekt sind, aber dass sie vielleicht schnell und für den größten Teil irgendwie gut funktionieren. Das würde ich mir manchmal wünschen.
Da gibt es in, ich weiß nicht, ob Schweden, Norwegen oder Finnland ist, wenn du damit eine Unternehmensidee scheiterst, dann die einzige Frage, die gestellt wird, okay, und was jetzt? Genau. Ne, was kommt als nächstes? Was gründest du als nächstes? Und in Deutschland kommt ja dann häufig, habe ich doch gleich gesagt. So. Und auch das ist ja nicht böswillige Absicht. Die Leute wollen einen nur schützen und wollen, dass es einem gut geht. Ne? Diese Mentalität würde ich mir so ein bisschen mehr wünschen. Aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Also gerade wenn ich auch mit der Endconf, da bin ich nochmal super gespannt, was du da erzählst. Das ist ja so dein ehrenamtliches Herzensprojekt. Wenn ich sowas sehe, wenn ich dann irgendwie den MVpreneur Day sehe, wenn ich jetzt die Nerd sehe, wenn ich dann die Gründungswerft sehe, das sind alles Sachen, die, glaube ich, absolut in die richtige Richtung gehen. Die Endconf gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und die hast du ja mit ins Leben gerufen. Und da würde mich mal super interessieren, gerade für unsere Hörer und Hörerinnen, was ist das? Was kann die? Was macht die? Warum sollte man die besuchen? Ich finde das Format sehr cool und ich glaube, es sollten noch mehr Leute darüber erfahren.
Die Endconf ist eine Entwicklerkonferenz, die größte in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist auch die einzige.
Der war gut.
Genau. Und da treffen sich einfach vor allem Softwareentwickler, aber auch Projektleiter, Projektmanager und Studierende und tauschen sich bei uns im Land aus. Wie ist das Ganze entstanden? Wir haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, warum treffen sich Softwareentwickler in Berlin, Hamburg, München, aber nicht in Rostock? Ja. Na, weil niemand doof genug war, einfach das mal hier auszuprobieren. Und wir haben dann damals im ganz, ganz kleinen Mini-Format, das war glaube ich noch 2015, 2016, das in der Projektwoche der Informatik gemacht. Also wieder so ein ganz entspanntes Format. Da ging es auch überhaupt gar nicht um Geld. Alles freiwillig. Da gab es auch den Verein noch nicht. Einfach mal gesagt, was ist denn so die Kernproblematik bei Studierenden, wenn die in die Arbeitswelt kommen? Und da hat sich sehr schnell rauskristallisiert, die können nicht debuggen. Also debuggen ist, ich habe einen Fehler und wie finde ich den Fehler? Das liegt einfach daran, dass an der Uni in der Theorie ja keine Fehler entstehen. Ich mache vor, alles richtig. Aber ist debuggen frisst, ich würde mal sagen, 20-30% der echten Arbeitszeit. Da gibt es Strategien, wie ich das mache. Und dann haben wir einfach einen Workshop gemacht, How to Debug. Und wir dachten, oh, ist ja ein langweiliges Thema, aber wenn hier drei kommen, dann sind wir happy. Und wir hatten, glaube ich, 20 Plätze in diesem Raum, die waren voll. Und da haben wir gedacht, irgendwas ist cool. Und so haben wir das Stück für Stück weiterentwickelt. Und dann, ich glaube, 2017 das erste Mal die EnConf an sich ausgerichtet und haben gedacht, wenn hier 30 Leute kommen, boah, dann sind wir happy. Und es kam, glaube ich, nachher 60, dann nachher auf 120, dann 200 im Ostseestadion. Dann kam Covid, dann einmal hart auf die Bremse getreten und dann haben wir das Format wiederbelebt, erst digital, das funktioniert nicht so gut. Und dann 2022 wieder offline oder physisch und dann letztes Jahr auch nochmal. Und das ist eigentlich ist ein Ehrenamt von uns, ne, wo wir die Software-Szene in Rostock, MV vernetzen wollen, weil das immer positive Effekt hat. Immer wenn du Leute miteinander verknüpfst, hat das langfristig einen positiven Einfluss.
Stichwort Software, aber auch Stichwort Unternehmergeist. Wir hatten ja nun schon einige Gäste hier im Wellenrauschen-Podcast, die sich in den Bereichen Green Tech ja nicht nur engagieren, sondern eben dort Startups gegründet haben. Und es gibt immer so diese Aussage, dass möglicherweise, deswegen große Klammer drum, MV zu einem Vorreiter oder zu einem besonderen Standort für Green Tech werden könnte. Erneuerbare Energien, neue Technologien, dann der Standort natürlich Ostsee, dass man da viel entwickeln kann. Wie siehst du das? Ist das ein Ansatzpunkt?
Auf jeden Fall. wir müssen ja sowieso uns extremst anstrengen, um die gesteckten Ziele zu erreichen und sind ja mal auch überhaupt nicht auf Kurs. Deswegen ist alles, was wir in die Richtung tun, um unsere Klimaziele zu erreichen, wichtig und richtig. Ich glaube, dass es der Ort, wo man das macht, fast egal ist. Es wäre natürlich mega geil, wenn wir hier eine Umgebung schaffen, wo sich hier besonders viele Unternehmen aus Green Tech ansiedeln. Ja, was muss man dafür tun? Man braucht natürlich ein Ökosystem, was das fördert. Ne? Also für wann ist ein Startup irgendwie spannend? Vor allem dann, wenn ich Know-how habe und wenn ich Kunden finde. Und ich glaube, Know-how, Haken dran, haben wir. Das Spannende, die spannende Frage ist, wo sind die Kunden? Also warum kommt ein Startup hierher? An wen können sie das verkaufen? Und dafür muss der Kunde nicht mal mehr hier sitzen. Aber wir müssen Formate haben, um mit den zukünftigen Kunden sehr schnell in Kontakt zu kommen und auch der, vor allem als Startup, schnell mal einen Prototypen machen zu können. Und Prototyp heißt immer, vor allem im Startup-Bereich, du lernst mehr, als du an Geld bekommst. Das ist einfach so. Und das muss allen klar sein. Aber du hast halt wieder die ganz große Chance, eine richtig coole, große Lösung draus zu machen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir, wie gut wir im Vergleich zum Rest der Welt aufgestellt sind hier. Ich habe mich damit aber auch, das ist nicht meine Expertise. Es wäre aber zu wünschen, dass wir das hinbekommen, dass wir hier das als, vielleicht nicht als Alleinstellungsmerkmal haben, aber als ein Punkt, warum ein Startup hierher kommen sollte.
Vielleicht ist ja die maritime Branche, weil du sagst, es wäre jetzt nicht zwingend erforderlich, aber schon gut, wenn man Kunden vor Ort hätte oder in der näheren Umgebung, also auch Richtung Schleswig-Holstein, die maritime Branche ein guter Ansatzpunkt. Und das weiß ich ja auch, das passiert ja auch schon.
Ja.
Aber, jetzt kommt wieder das Aber, es muss halt ein Ökosystem entstehen, wo sich alle so gegenseitig ein Stück weit befruchten und hochschaukeln. Und passiert vielleicht auch schon im Kleinen. Ich weiß gar nicht, es kommt ja dann immer diese Aussage, die von früher von mir auch ständig kam, es fehlt halt in MV der Big Player. So, ich glaube, das ist eine Diskussion, an der es immer so ein bisschen scheiden sich die Geister. Die einen sagen, den brauchst du als Zugpferd, ich sage jetzt mal eine Tesla. Die anderen sagen, nee, lass es doch organisch aus sich selbst heraus wachsen, weil ein Tesla kommt daher und ist vielleicht auch schnell wieder weg, siehe Holland mit der Fabrik. Wie siehst denn du das?
Es wäre schön, mehrere Big Player hier zu haben. Also wenn ich mal nur ins Ruhrgebiet schaue, ne? Was da für riesen Konzerne in der Nähe sind, wo du als Startup mal hingehen kannst. Und du hast ja immer ein Netzwerk zu Mitarbeitern aus so einem riesigen Konzern. Das ist auch immer nicht alles Gold, was glänzt. Und die sind manchmal auch nicht schnell. Aber du kommst sehr schnell an Entscheider und auch an Ergebnisse dann irgendwann. Ich glaube nicht, dass die müssen nicht zwingend hier sein. Wir brauchen aber die Netzwerke dorthin. Weil du aufgrund der ganzen digitalen Welt ist es auch möglich, Entscheider anders zu erreichen, sich abzustimmen und so weiter. Die müssen nicht hier sein. Wäre natürlich schön, wenn sie hier wären, aber sie werden jetzt nicht mittelfristig herkommen. Also Siemens wird wahrscheinlich jetzt hier nicht irgendwie
ihren Hauptsitz.
Genau, werden sie wahrscheinlich nicht machen. Deswegen müssen wir andere Wege finden.
Ja.
Wir können nicht ins Ruhrgebiet schauen und sagen, oh, es wäre so cool, so sein wie das Ruhrgebiet. Wir müssen für uns einen Weg finden, bei dem wir schneller sein können. Weil das ist etwas, was mir hier in Mecklenburg-Vorpommern fehlt, so Geschwindigkeit. Wir sind einfach viel zu langsam und müssen verstehen, der Rest der Welt, der ist krass am Aufholen. Die fahren schon um 180 links auf der Überholspur. Und wir sind auf der Grund der vieler Bestimmungen, die will ich auch nicht alle schlecht reden, die haben auch Gründe, sind wir mit 130 unterwegs, weil das die Richtgeschwindigkeit ist und das fühlt sich sicher und gut an und auch ein bisschen schnell. Aber manchmal musst du auch ein bisschen richtig aufs Gaspedal drücken. Natürlich dann lieber mit etwas, was keinen CO2 produziert, um in der Metapher zu bleiben. Aber da fehlt mir noch manchmal ein bisschen das Verständnis. Nicht bei den Startups, aber in diesem Ökosystem, dass Geschwindigkeit extremst wichtig ist.
Okay, jetzt hast du vielleicht einen Teil der nächsten Frage schon beantwortet. Wo siehst du MV in 10 Jahren? Oder andersrum gefragt, was wünschst du dir für MV in 10 Jahren? Weil ihr seid ein Bestandteil dieses des Unternehmertums hier in Mecklenburg-Vorpommern, die auch MV im besten Fall voranbringen. Was wären so deine Wünsche? Geschwindigkeit war jetzt schon mal eine Aussage.
Mhm. Ja. Geschwindigkeit in ganz vielen Bereichen. Was wünsche ich mir noch, ist Sichtbarkeit. Da haben wir ja auch schon Strategien, auch mit dem digitalen MV und so weiter. Und das braucht auch, bis eine Marke aufgebaut ist. Das ist nicht innerhalb von ein paar Jahren geschafft. Also, dass man sowas verstetigt. Also vor allem Sichtbarkeit, Schnelligkeit. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir noch viel mehr Unternehmer und Unternehmen überzeugt bekommen, hier aktiv zu sein. Ob die jetzt ihren Standort hinsetzen, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht kann ich hier auch Mitarbeiter haben, die Entscheidungen treffen. Ja.
Cool. Finde ich gut. Und von mir dann vielleicht die letzte Frage. Was habt ihr mit DEJ Technology dann eben noch vor in den nächsten Jahren? Ist ja immer so leicht gesagt, vielleicht kannst du einen kleinen Ausblick geben. Ich glaube, der dritte Geschäftsbereich, den du vorhin benannt hast, ist, glaube ich, einer. Aber vielleicht auch noch andere Ideen in der Schublade, wo du vielleicht schon was verraten darfst.
Mein Mitgründer, der Degol, der hat vor 1-2 Jahren mal unsere Vision sehr schön zusammengefasst. Er meinte, Deutschland springt gerade erst in so ein digitales Zeitalter. Und das wollen wir mitgestalten. Wir haben ganz, ganz viele Ideen. Oliver Samba hat mal gesagt, Ideen habe ich 1 Million am Tag. Aber spannend ist, wie finde ich die raus, die ich auch exekuten kann, die ich umsetzen kann, ne? Und die auch zum richtigen Zeitpunkt in den Markt kommt. Und da lernen wir gerade auch mit dem Care Compass, sammeln gerade Erfahrungen, bauen Know-how auf in dem Team und dann haben wir ganz viele Ideen, was wir noch alles weitermachen können. Aber ich würde gerne heute erstmal nur über die sprechen, die wir so versuchen auf die Straße zu bringen.
Und das ist schon eine ganze Menge. Hannes, du noch mit dem Schlusswort vielleicht?
Nee, ich möchte mich einfach nur bedanken. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde, du bist eine große Inspiration für Menschen, die im wissenschaftlichen Sektor tätig sind und einfach frei sein wollen und ihre eigene Vision quasi für MV, für das Land quasi so ein bisschen verwirklichen wollen. Und ich hoffe einfach, dass viele junge Menschen, viele Studierende, viele wissenschaftliche Mitarbeiter das hören, sich ein Beispiel dran nehmen und sich auch trauen. Und ja, vielen Dank.
Jonas, vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön, jetzt werde ich ja rot hier.
Weil es so warm ist.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank.
Der Wellenrauschen-Podcast mit Jonas Flint ist unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wenn ihr uns auf dem Smartphone hört, dann abonniert uns gern auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Solo-Selbstständige, Organisationen und Vereine produzieren und natürlich auch Beratungen wie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.